Ja, Gott ist gut. Amen. Seine Wege sind wunderbar. Und oft wir verstehen diese Wege nicht ganz. Ja. Und erst nun mit der Zeit, Geist Gottes offenbart uns und wir denken, ja, wie großartig ist unser Gott. Ich will natürlich nicht das erleben, was erlebt Schwester Bushra oder jemand anderen. Flucht und rausgeschmissen zu sein aus eigenem Land, aus eigener Familie, das will keiner natürlich erleben. Aber Gott erkennen, ihn kennenzulernen, in diese schwierigen Zeiten erkennen wir, wer der wahre Gott ist. Das lohnt sich vielleicht auch, ne, Uschra? Auch die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und auf der Flucht zu sein. Wie viele Geschwister, wie viele Leute in der ganzen Welt erleben das Gleiche. Ja. Wir erleben das irgendwie nur ein bisschen am Rande als Zeugen und viel weniger wie unsere Geschwister. Und wir von AVC, wir hören natürlich so viele solche Geschichten. Und ich will für mich irgendwie sagen oder denken, das muss uns nicht in irgendwelche Gleichgültigkeit oder so einen lauwarmen Zustand zu bewegen. Ja, das haben wir schon so oft gehört. Diese Geschichten sind uns so bekannt. Nein, auf keinen Fall. Wir wollen natürlich für die Geschwister beten. Ich will mit euch ein Wort teilen. Ich bereite mich vor für heutigen Gottesdienst und da kam mir im Sinn eine Predigt, die ich von langer, langer Zeit gehalten habe. Damals war Svetlana noch da. Sie hat mich eifrig übersetzt. Und dennoch, dieses Wort ist irgendwie wieder für mich neu geworden. Ich habe das herausgenommen, mein Konzept, ja, und übersetzt für mich und für euch. Die einzig wahre Stütze des Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, das Letzte, was Hans am Klavier gebetet hat, er betete und mein Herz hat sich gefreut. Wow, wir sind in einem Geist. Er betete, Herr, wir wollen, dass du unsere Stütze bist. Wir wollen unser Leben auf dich werfen. Wir wollen einfach uns auf dich stützen. Und das heißt auch mein Wort heute für uns allen, die einzig wahre Stütze des Lebens. Ein Vers aus Hohelied lese ich euch und ich denke, dieser Text oder dieser Vers wird nicht so oft gelesen in unserer Mitte. Und deswegen manchen sofort erinnern vielleicht an das Predigt vor, ich glaube, 6 Jahren war das. Hohelied 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Das Hohelied oder das Lied der Lieder, noch genannt, in manchen Bibeln steht das auch so, zeigt uns diese wahre Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Sehr tiefe, geheimnisvolle Beziehung. Christus und der Gemeinde. Und in diesem Bild der Braut ist jeder von uns, Geschwister, jeder von uns ist in diesem Bild der Braut verborgen. Es ist die Rede von dir und von mir. Prophetisch, oft vielleicht nicht ganz von uns verstanden. Das ist du und ich, die Braut Christi. Der Weg, welchen diese Braut geht, das ist dein und mein Weg. Egal, wollen wir das oder nicht, es spielt keine Rolle. Das ist ein Weg, welchen Braut gehen muss. Die geht diesen Weg. Das heißt, für mich und für dich, diesen Weg ist unumgänglich. Braut Christi. Ein Weg aus der Wüste. Was heißt Wüste? Was ist das, Wüste? Manche haben bestimmt das gesehen. Ja, alle haben bestimmt irgendwo in Sendungen, Reportagen, Wüste, Vielleicht jemand hat es persönlich erlebt. Ich glaube, vor zwei Wochen haben wir ein Predigt, ne, Hans, war das vor zwei Wochen, wo du über Jesus, über die Versuchung und... das war letzte Woche, okay. Letzte Woche war das, genau. Versuchung und, anderes Wort, Prüfung gesprochen, wo Jesus auch in der Wüste war. Natürlich ein besonderes Erlebnis Jesus hatte damals. Wüste, Sonne, Wind, Not, Durst, Gefahren, Hindernisse, wilde Tiere, Skorpionen. Alles nicht nur schwächt Jesus, nicht nur macht ihn irgendwie durstig und schwach. Das ist alles ausgerichtet, ihm ein Ende zu machen. Eine Wüste. Prüfung oder Versuchung. Und wir verstehen, die Wüste ist ein Bild auf Verlassensein, verschiedene Entbehrung auf sich zu nehmen. Du wurdest vergessen vielleicht. Wüste. Und was für ein Bild sehen wir hier? Die Braut ist so schwach. Die geht aus dieser Wüste, aus diesem Erlebnis, aus dieser Prüfungen so schwach, dass sie nicht mal allein gehen kann. Sie stützt sich auf ihren Bräutigam. Was für ein Bild. Also meistens, oder mir wäre es lieber, uns ist das irgendwie geläufiger, wenn wir eine Braut sehen. Vielleicht irgendwann wird unsere Gemeinde wieder mal eine Hochzeit erleben. Das war schon lange her, ne? Irgendwie. Und dann wollen wir natürlich eine besondere Frau sehen, eine besondere Braut sehen, die so schön geschmückt, so ein Schleier hat. Manche ziehen dann welche, keine Ahnung, wie heißen sie alle, Kränze oder Kronen, ich weiß nicht. Alles Mögliche. So herrlich, besondere Frisur. Eine Braut und alle staunen. In der Stadt irgendwo, in Russland war das üblich. Ja, dieser Brautpaar fährt durch die Gegend. Manche wollen, müssen unbedingt über sieben Brücken fahren, dass alles gut läuft. Und alle bestaunen sie. Oh, was für eine Braut, was für eine Braut. Was für eine Braut sehen wir hier? Das ist irgendwie nicht das, was wir uns vorstellen. Eine Braut aus der Wüste, kannst du ihre Kleider anschauen? Da sind vielleicht Löcher. Da sind vielleicht irgendwie, wie heißt es, abgeschabt, abgenutzt, ne? Durch diese Berührung mit Steinen, mit diesen stacheligen, all diesen Gebüschen da. Was für ein Bild. Und die ist nicht nur irgendwie von Sonne, da ist verbrannt, vielleicht, ich weiß nicht, was für ein Brand, welche Grades, vielleicht die Haut bildet da ab. Entschuldigung, also in der Wüste, damals war kein Sonnencreme, die wussten gar nichts von. Schutzfaktor Nummer, ich weiß nicht welche, 80, gibt es sowas? Bestimmt, 50 gibt es, ja. Nein, sie wusste sowas gar nicht. Schutzcreme. Und sie kommt aus dieser Wüste. Geschwister, stellt euch vor, ich versuche das extra irgendwie bildhaft zu machen, dass wir das verstehen. Braut Christi, Gemeinde, du und ich, aus der Wüste. Und sie kann, wie ich schon sagte, sie kann nicht mal alleine gehen. Sie stützt sich auf ihren Bräutigam. Die einzig wahre Stütze des Lebens. Je näher, Geschwister, und perfekter unsere Beziehung zu Gott, desto mehr sind wir von ihm abhängig. Amen. Das ist wahr. Das verstehen wir. Hier verstehen wir das. Im Leben nicht so oft. Ich habe das bei mir gemerkt. Oder nicht so schnell und nicht sofort. Und so lange, bis wir uns persönlich, ja, diese persönliche Offenbarung unserer Abhängigkeit von Gott nicht erhalten oder nicht bekommen, solange bis wir diese Offenbarung, persönliche Offenbarung, persönliche Erkenntnis nicht eineignen, vielleicht falsches Wort, aber nicht bekommen, solange werden wir unvollkommen und weit vom Ziel, was Gott mit uns vorhat, entfernt werden oder sein. Wenn wir diese persönliche Offenbarung bekommen, ja, du bist meine Stütze. Ich bin von dir abhängig. In allen Lebenslagen. Dann denke ich, Gott kommt langsam ans Ziel mit uns. Vollkommen von ihm abhängig zu sein. Wisst ihr, jeder von uns, jeder Mensch hat irgendwelche Art von Unterstützung. Grundsätzlich oder mit der Zeit verlassen wir uns auf uns selbst. Je älter wird der Mensch, je mehr sammelt er verschiedene Erfahrungen. Er sagt, ja, schon und gut, aber letztendlich, ich muss mich selbst auf mich stützen. Oder ich muss mir selbst vertrauen. Ja, aber was für ein Vorrecht, was für ein Privileg haben wir, dass wir Gott selbst, unser Schöpfer, Gott selbst als Stütze haben. Und er bietet sich uns an. Er sagt, komm, werf meine Sorgen, haben wir heute schon gehört, auf mich. Mit anderen Worten, stütze dich auf mich. Nimm doch mich als einen Ort, wo du dich hinfliehen oder wegrennen kannst. Gott bietet uns sich an. Was für ein Vorrecht. Stimmt? Erster Punkt. Manchmal haben wir nur einen Wunsch, ihm zu vertrauen oder auf ihn zu stützen. Wir sind Christen. Wir verstehen das schon mit der Zeit. Wir haben das erfahren. Einmal, zweimal, dreimal und mehr. Wir reden darüber, predigen, wir singen darüber. Mir fiel solcher Texte in Sinn. Du bist mein Zufluchtsort, ein Lied sehr bekannt. Wir singen darüber. Oder ich traue auf dich, o Herr. Oder noch ein Lied. Sehr altes Lied und schade, dass wir das nicht singen. Ja, Jesu will ich trauen, denn er ist mein Fels. Kennen bestimmt Hans, ne? Also, alle Pfingstler kennen das. Alte Pfingstler wollte ich sagen, aber niemandem zu beleidigen. Ein starker Fels in wildem Sturm. Ja, Jesu will ich trauen. Wir singen das. Wir kennen das vielleicht sogar auswendig, diese Texte. Und sehr oft, lass uns mich heute über mich reden, über mein, was ich so mir vorgestellt habe oder gedacht habe. Wie oft bleibt es bei mir nur als ein Wunsch, als ein Bekenntnis vielleicht, als einen guten Rat, ein Erkenntnis. Ja, Jesus will ich trauen. Wir singen auch so. Ja, Jesus will ich. Jesus ist mein Zufluchtsort. Und wenn es zu irgendwelchen Situationen kommt, wo wir eine Stütze brauchen, wenn plötzlich irgendwas so enge um uns herum wird, dann als erstes, entweder greifen wir an, wie heißt dieser Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, ja? Sofort, wir wissen es schon im Dunkeln, braucht man nicht Licht anschalten, braucht man auch keine Kerze. Da ist ein Aspirin, da ist noch irgendwelchen Schmerzmittel, da ist noch was, da sind Tropfen. Und wir brauchen nicht mal zählen nach Geräuschen. 10 Tropfen, aus. Oh, leichter geworden. Sodbrennen ist weg. Wir haben unsere Wege, wir haben unsere Gewohnheiten. Wir wissen, wie man von irgendwelchen Engen sich frei macht. Ja, wir müssen schon auf Gott vertrauen. Aber es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob das in Deutsch gibt. Ja, vertraue dem Herrn, aber selbst musst du dich schon Ja, so ungefähr, ja. На Господа уповай, но сам не плашай. Also du musst den Herrn schon vertrauen, aber sich selbst musst du nicht aus dem irgendwie, aber auch sich selbst auch, irgendwie so. Ja. Und so geht in unserem Kopf, Vertrauen ist gut, aber die Situation muss doch, du musst doch selbst kontrollieren. Und dann kommt doch zu uns jemand, wir sind doch Gottes Kinder, wir sind Christen, wir lesen das, die Bibel und so weiter, oder kommt uns jemand und versucht unser Blick, oder Geist Gottes spricht zu uns und unser Blick langsam auf Jesus richten. Okay, wir folgen diesem Rat, wir erhalten Hilfe und so weiter und so. Wir beten, wir segnen vielleicht auch diesen Medikament. Ist alles gut, alles schön. Gott hat nichts dagegen. Aber es ist irgendwie so, wie sagt man so, eine Spätzündung, ja? Irgendwie nach einer bestimmten Zeit Klick macht. Ach so, du musst doch beten. Du kannst doch zu mir kommen, sagte er zu uns. Also erstens, wie ich schon sagte, manchmal bleibt es nur als Wunsch. Und erst später kommen wir zu ihm. Die zweite Situation ist, ich habe das so genannt, eine erzwungenen Vertrauen. Erzwungenes, ja, das Vertrauen. Ein zu erzwungenes Vertrauen. Die Lebensumstände zwingen uns, auf ihn zu hoffen. Wir kommen so, wie soll ich sagen, in so eine gewisse Sackgassen, wo es nichts mehr läuft. Gibt's keinen, der dich irgendwie unterstützen kann. Es gibt keinen, der auch deine Augen auf den Herrn richten kann. Und was machen dann die meisten Menschen? Was machen wir als Christen, als Gottes Kinder? Wir richten unser Blick auf zu den Bergen. Kennt ihr so eine Situation? Was für ein Berge sind das? Wir stützen uns vielleicht auf die Verfassung, auf Gesetz. Berg Sinai, da war Gesetz. Ich habe Rechte. Mir ist versprochen worden. Ich bin doch ein, Paulus sagte damals, ich bin ein Römer. Ich habe Gesetz auf meiner Seite. Diese Berge, diese Höhen, vielleicht da sind Menschen, vielleicht irgendwelche Beziehungen. Ich habe das genannt, Berg, wo Jesus mit der Verklärung, ja, heißt es. Oder am Ölberg kommen wir, wo wir so eine schöne Gemeinschaft, miteinander zu sein. So schön hier zu sein. Wir haben gute Beziehungen, wir haben gute Kontakte, wir haben jemanden an unserer Seite. Da müssen wir jemanden anrufen. Der Bürgermeister, der wohnt neben mir, der kennt mich persönlich. Das würde jetzt zum Beispiel Familie Hahn zutreffen, ja. Nachbar von Nikolai und Lena. Der Bürgermeister. Wir haben schon mit ihm mal in der Sauna gewesen. Das ist eine Beziehung. Eine Möglichkeit, vielleicht aus einer gewissen Sackgasse rauszukommen. Das hat auch David erlebt, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir die Hilfe? Das hat er auch versucht. Aber der einzige von Gott erwünschten Zustand ist vollständige, Geschwister, vollständige und ständige Abhängigkeit von ihm. Und David sagt weiter, dieses Lied geht weiter, Erkenntnis. Er sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Auch nicht von den Bergen, die so fest, die so herausragend groß und mächtig und unerschütterbar sind. Nein, nicht von diesen Bergen. Vom Herrn, der Himmel und auch diese Berge, also die Erde, gemacht hat. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich will uns ein Beispiel aus dem Alten Testament, einen König namens Hiskia, vor Augen führen. Und da sehen wir, wie ist es, wie oft geht es uns auch. Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 36, ein paar Verse lesen. 36, 8, 4 bis 8. König Hiskia. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assur. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Du sagst, fürwahr, ein großes Wort ist doch Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wem vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast? Siehe, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, den der jedem, der sich auf ihn stützt, in seine Hand dringt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wenn du aber zu mir sagst, auf dem Herrn, unserem Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu Juda und zu Jerusalem sagte, vor diesem Altar sollt ihr euch niederwerfen? Und nun doch mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich will dir zweifeln, und so weiter und so fort. Die Geschichte vielleicht ist uns geläufig, kennen wir das. Kommt König, ein heidnischer König, zum Hiskia und sagt, auf wen vertraust du? Wisst ihr, das redet immer wieder uns unser Fleisch oder dieser Welt, dieser Geist dieser Welt, die Situation um uns herum. Auf wen vertraust du? Wenn du in einer Situation bist, wo du keinen Ausweg weißt und du sagst, vielleicht im Gebet, laut oder leise, ich traue meinem Herrn. Ich will auf ihn schauen. Ich will mich stützen auf ihn. Dann kommt sofort eine Stimme. Auf wen? Vorgestern hast du dich doch auch schon vertraut. Und was? Wir hatten doch schon in der Gemeinde so viel gebetet und gefastet. Und was? Kennt ihr diese Stimme? Und deine Verwandten und deine Bekannten und das und jenes. Auf wen vertraust du? Das erleben wir immer wieder. Diese Frage, die nicht aus dem Munde Gottes kommt, aus einem heidnischen Munde. Das ist nicht vom Herrn. Das ist nicht vom Geist Gottes. Wie reagiert Hiskia in solche Situationen? Wie können wir oder vielleicht auch sollen reagieren wir? Kapitel 37, Vers 1 und dann 5 und 7. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich im Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Ich glaube, das sind Schritte, die wir vielleicht nicht buchstäblich nachmachen müssen. Aber das sind verschiedene oder das sind gewisse Schritte der geistlichen Kampfes, wo wir am Gott oder auf den Herrn stützen können. Er zerriss seine Kleider. Was für ein Zeichen ist das? Ja, Herr, ich bin in so einer Situation. Ja, ich bekenne, ich kann nichts. Ja, er hüllte sich im Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Er bekennt vor dem Herrn seinen Zustand. Er sagt, ich bin schwach, aber ich gehe in das Haus des Herrn. Du bist stark. Und dann Vers 4, vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den Überrest, der sich hoch findet. Eine Situation, König sucht Unterstützung, findet beim Propheten Jesaja, Das ist nicht falsch, das ist auch richtig so. Ein Gottesmann kommt zu ihm und Prophet sagt ihm, ja, der Herr wird dich erhören. Gott gibt dir eine Antwort. Wenn du auf ihn vertraust, er wird dich nicht enttäuschen. Prophet spricht zu ihm. Das ist schön. Aber ich denke, Gott will etwas mehr von uns und auch von König Hiskia. Diese persönliche Beziehung. Hiskia, du brauchst keinen Mittler zwischen dir. Du musst doch mich kennenlernen. Die persönliche Beziehung zu mir aufbauen. Und deswegen kommt eine neue Prüfung. Nicht Versuchung, eine Prüfung. Und dies ist jetzt ganz, ganz, ganz andere Situation. In dieser Situation kann keiner, also niemand mehr, Rat oder Unterstützung der Hiskia verleihen. Jesaja 38, Vers 1 und 2. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Stellt euch diese Situation vor. Kommt dieser Prophet Gottes, das ist ein Prophet Gottes. Das heißt, das Wort trifft zu. Eine Sackgasse, wie ich schon sagte. Situation, wo du überhaupt nichts mehr machen kannst. Was macht auf diese Worte, auf diese Informationen, ja, was macht der Hiskia? Er wandte sein Gesicht zur Wand. Was heißt das? So. Sackgasse. Mir kann keiner mehr helfen. Bedeutung dieses Tests ist, ob Hiskia endlich lernen wird, sich auf dem Herrn zu stützen. Und wir sehen, dass Hiskia diese Prüfung mit Würde besteht. Vers 17 und 20, ich lese uns das vor. Das ist ein Lied, ein Gebet vom König. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Was für eine Erkenntnis, was für ein Sieg, was für ein geistlicher Wachstum. Siehe, dieses bitteres Leid wurde mir zum Heil. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinem Rücken geworfen. Es geht nicht nur um Leben, es geht nicht nur ein paar Tage mehr zu leben. Es geht hier sogar bei ihm, er erkennt, seine Sünden sind auch vergeben. Also ich würde sagen, neutestamentliche Erkenntnis. Du hast mir meine Sünden hinter deinem Rücken hast du sie geworfen. Hast du mir alle vergeben. Denn der Scheol preist dich nicht. Der Tod lobt singt dir nicht. Die in die Grube herabgefallen sind, hoffen nicht auf deine Treue. Ja. Der Lebende, der preist dich. Und so weiter. Was für eine Erkenntnis. Hiskia geht diese Prüfung, wie ich schon sagte, als Gewinner durch. Er erkennt, ja, Gott, damals wusste er nicht Jesus, Gott ist meine Stütze. Aber wie wir schon wissen, das Leben von Hiskia endet mit diesem Erkenntnis nicht. Da kommt eine andere Art der Versuchung. Und ich denke, wir, die hier im Westen wohnen, meistens wir gehen durch diese Art der Versuchung oder Prüfung. So, Hiskia ist jetzt gesund, ihm geht's gut, er ist einflussreich, ja, erfolgreich, er hat 15 Jahre vor sich zu leben. Er wird von anderen Völkern akzeptiert, das könnt ihr lesen aus der Geschichte. Alle schauen auf ihn und sagen, wow, der hat dem Herrn vertraut. Und so weiter. Er gibt sogar ein Zeugnis. Es gibt einen wahren Gott. Sein Leben bezeugt über den wahren Gott. Alles schön, gut und super. Und dann kommt die nächste Prüfung. Jesaja 39, Vers 1 und 2. In jener Zeit sandte Merodach-Baladan, der Sohn Baladans, den König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und Gold, Balsamöle und das köstliche Öl, sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Alles sieht gut aus. Und dann kommt, wie soll ich den nennen, diesen babylonischen König, vielleicht Erzfeind. Kommt der nie zufrieden ist damit, dass dem Volk Gottes gut geht. Ein Zeichen der Widersachers. Der nie zufrieden mit dem ist, dass wir Gott kennen, dass wir auf ihn uns stützen. Und er sagt nie, fertig, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt muss ich mich einfach beruhigen. Simon oder Peter oder Matthias, Markus und so weiter. Dieser Kind Gottes, der hat endlich mal begriffen, jetzt soll ich ihn in Ruhe lassen. Nie. Der Widersacher wird nie aufhören. Dieser Babylon, der kommt und kommt sogar mit Geschenken und sagt, hey, ich freue mich so. Du bist jetzt gesund. Du hast Einfluss. Du hast was erreicht. Dein Gott hat dich geheilt. Er war krank und wieder zu Kräften gekommen war. Er erkennt sogar, dass es mit Hiskia ein Wunder passierte. Todkrank und jetzt lebt er. Und Hiskia, auf Russisch sagt man, расслабился, wie heißt das in Deutsch? Der hat sich entspannt. Ja? Ja. Ja, mir geht's super. Willst du diese Schatzkammer sehen? Bitte schön, guck mal. Ich bin auch reich. Guck mal. Meine Wagen, Streitwagen, ich bin auch stark. Meine Heer, die ist so zahlreich. Ich habe Power. Und dann passiert etwas, Vers 3. Da kommt der Prophet Jesaja zum König Hiskia und redet zu ihm und spricht zu ihm. Was machten diese Babylonier bei dir? Wisst ihr, die meisten von uns, ja, ich glaube, alle von uns haben gehört, viele haben erfahren, vielleicht besonders unsere Geschwister aus dem Osten, ja, die erfahren das, oder Asien, wie soll ich sagen, besser, ja, nein, Osten, die erfahren das auch jetzt noch, sogar hier bei uns in Deutschland. Diesen Angreifer, der direkt geht und versucht, das Wort Gottes oder das Evangelium, die Botschaft von Jesu, zu vernichten, also knallhart, Verfolgung und so weiter. Zum Beispiel Bruder Bashir kann davon viel, viel erklären. Wo dieser Babylon geht direkt dich und versucht dich zu vernichten. Aber mit der Zeit, dieser Schlange, sie kommt auch mit dem List, wie bei Jesus. Du bist doch Sohn Gottes. Es steht sogar geschrieben, dass die Engel werden dich tragen. Komm doch, mach doch. Dieses List und Fehler von Hiskia. Fehler von Hiskia. Hiskia in dieser Situation wendet sich nicht zum Herrn. Er vertraut dem Herrn nicht in dem Sinne, dass er sofort bei ihm so ein Lämpchen angeht. Stopp. Ich muss zuerst doch Gott befragen. Ich muss doch Gott fragen, warum ist dieser König da? Und wir sehen aus der Geschichte, ja, dieser Kapitel 39 erklärt, was dem Prophet Jesaja sagt, sein Handeln war verkehrt. Hiskia hat bei dieser Prüfung nicht bestanden. Leider. Ich lese vielleicht 39, 3 bis 7, doch dieser Text. Kam Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagt Hiskia, aus einem fernen Land sind sie zu mir gekommen, von Babel. Er wusste, woher sind sie. Ja, er wusste das. Er aber sprach, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, der Herrscharen. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Da sagte Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Denn er sagte sich, in meinen Tagen wird ja Friede und Sicherheit sein. Was für ein komische Reaktion, stimmt? Hauptsache, mir geht's gut. Was nach mir wird? Eine andere Übersetzung sagt, dass die Söhne des Hiskias, die werden als Eunuchen sein im Babylonien. Das heißt, seine Existenz oder seine Familie Existenz geht zum Grunde. Hört auf. Das ist eine eigentlich traurige Geschichte. Aber wir wissen, Geschwister, es gibt immer und es bleibt immer, ich habe das so genannt, einen heiligen Überrest. Es wird immer geben, der aus der Wüste kommt und sich auf den Bräutigam stürzt. Braut Christi, sie wird in der Wüste nicht umkommen. Sie geht durch die Wüste. Durch. Diejenigen, die gelernt haben, auf Gott zu vertrauen, auf sich oder sich auf ihn zu verlassen, in totaler Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu leben. In schweren, das ist sogar einfacher, in Abhängigkeit auf ihn oder von ihm zu leben, aber auch in guten Zeiten. Wie ich schon sagte, das vielleicht die meisten von uns heutzutage betreffen. Wir haben guten Zeiten. Ja, wir leben in einem guten, in einer guten Zeit. Aber auch in Entbehrung und im Wohlstand überall, das ist die Gemeinde des Herrn, sein Volk, die Schafe seine Weide. Ich wünsche uns allen, mir und euch allen, dass wir zu diesem Schar der Braut gehören. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, geh durch alle Situationen deines Lebens mit einem, wie soll ich sagen, mit einem bestanden Prüfung, der heißt, stütze dich auf dem Herrn. Das ist Nummer eins. Das ist die beste Note. Da bist du, da sind wir, bin ich sicher, da haben wir bestanden, auf den Herrn zu stützen. Wenn es dir gut geht, wenn alles um dich herum, alles passt und perfekt alles verläuft, lass uns doch nie vergessen, Gott ist unsere Stütze. Wie ich schon sagte, wenn es schlecht geht, wenn es Krankheiten kommen oder Entbehrung, irgendwelche verlassen zu sein, da irgendwie ist uns leichter, auf Gott letztendlich zu stützen. Aber Gott will uns etwas beibringen. Und wie ich schon sagte, leider diese Erkenntnis, diese tiefe Erkenntnis und tiefe innige Beziehung zu Gott, sie kommt dann, wenn wir durch die Wüste gehen. Leider. Jeremia, letzte Vers, 17. Kapitel, will uns ein paar Verse lesen, 7. und 8. Vers, Jeremia 17. Hört, was sagt dieser Prophet? Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Und dessen Vertrauen der Herr ist, gesegnet ist der Mann oder auch die Frau. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ich glaube, dieses Bild eines Baumes, der, wo die Blätter verdorren oder gelb werden, dieses Bild uns irgendwie jetzt näher geworden durch diesen Sommer. Gestern sind wir spazieren gegangen mit Ludmilla, da ein kleiner Wäldchen da bei uns. Wir sind da diesen Wald, alle Blätter, fast alle Blätter verwelkt und manche sind schon gelb geworden. Einfach so. Das Wald ist lichter geworden, die Büsche, alle Blätter sind ab. Warum? Zu wenig Wasser. Und gesegnet ist der Mann und die Frau. Ja, er wird wie ein Baum. Am Bach sind seine Wurzeln. Und er führt dich, fürchtet nicht. Wenn die Sonne, wenn die Hitze kommt, wenn plötzlich trockene Zeiten kommen, wenn wir durch die Wüste plötzlich gehen müssen, ein Baum, wo seine Wurzeln in Jesus, in Gott, in seinem Wort verwurzelt sind. Ich wünsche uns, so ein Baum zu sein. Gott segne uns dafür. Amen. Lass uns beten, Geschwister. Vielleicht während der Predigt hast du was vom Geist Gottes empfangen, eine Gedanke. Vielleicht hat Geist Gottes uns auf was gezeigt, wo wir dem Herrn nicht vertrauten, wo wir uns, ja, wie ich schon sagte, das ist vielleicht ein schwaches Beispiel oder blöde vielleicht ein Beispiel, mehr auf den Erste-Hilfe-Kasten stützen und erst dann kommen wir zum Herrn. Ja, mir oder uns passiert es oft. Lass uns vor Gott das auch bekennen, sagen, Herr, ja doch, ich will doch, ich habe es heute immer wieder oder aufs Neue verstanden, ich will mich doch auf dich stützen, dir anvertrauen. Und wenn alle Stimmen um dich herum sagen, auf wem, warum denn, weshalb, wieso? Nein, du bist mein Zufluchtsort, Jesus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich uns selbst bittest. Du sagst, kommt zu mir, alle. Und ich sage jetzt mit meinen Worten, alle, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht in einer Sackgasse sich befinden, wo kein Ausweg und keine Hilfe da ist, wo wir vielleicht an den Menschen uns anvertraut haben und sogar die haben uns enttäuscht, unsere liebevollen Menschen, die neben uns waren, die mal uns geholfen haben, jetzt bin ich ganz alleine da. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du dieser Ort bist, welche nicht wankt. Ein Fels, der niemals wankt. Jesus. Herr, und wir haben das schon so oft erfahren in unserem Leben. Und Herr, je älter werden wir, so mehr erfahren wir, dein Wort enttäuscht uns nicht oder du enttäuscht uns nicht. Jesus, was du sagst, das wird auch sein. Herr, hilf mir, hilf uns allen, dass wir durch die Wüste, die für anderen vielleicht gar nicht wie eine Wüste aussieht, aber für mich ist eine Wüste, dass du uns hilfst, ja, aus dieser Wüste herausgehen als Sieger, auf dich stützend, mit voller Vertrauung auf dir. Herr, das ist so wunderbar, hilf uns dabei. Und wenn wir keine Wüste zurzeit haben, wenn uns blenden geht, wenn uns vielleicht alles schön läuft und wir genießen vielleicht das Leben. Herr, lass uns nie vergessen. Doch auch das kommt aus deiner Hand. Und Herr, wir wollen auch in so einer Lebenssituation oder Lage auf dich uns stützen. Dir unser Leben anvertrauen. Dir dankbar zu sein und nicht vergessen, dass wir mit dir und nur durch dich ans Ziel kommen. Danke, Herr, von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, bewege uns das weiter in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, dass es Frucht bringt zum ewigen Leben. Amen.